Wenn man tauft, wenn man Jesus nachfolgt, das hast du da ja auch gesagt, dann gehört man auch zur Gemeinde dazu, dann kommt man in die Gemeinde hinein. Vorletzten Sonntag haben wir uns damit auseinandergesetzt, haben uns das angeschaut und gesehen, Gemeinde kann man sich nicht immer aussuchen, das ist dort der Ort, wo uns der Geist halt hineinführt. Aber wir haben uns dann auch letzten Sonntag angeschaut, welchen Auftrag wir dort haben, der liebevolle Umgang miteinander. Eine Familie, die von Gott zusammengerufen ist und auch zusammengehört. Heute möchte ich einen anderen Aspekt ansprechen, den haben wir im Taufkurs letzte Woche schon angesprochen gehabt, dass nämlich der Auftrag auch in eine andere Richtung geht. Als Jesus die Erde verlassen hat, nach Matthäus 28, hat er uns einen Auftrag gegeben. Da ist der Auftrag. Und er hat gesagt, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus sagt also, geht hin. Das ist ein Auftrag, den er an seine Jünger gegeben hat, an seine Nachfolger. Ganz konkret, geht hin zu den Menschen in eurem Umfeld, in der Stadt, in der Land, bis in die Welt hinein. Aber was ist eigentlich mit diesem Auftrag geworden? Heute, wenn wir uns hier versammeln, singen und beten, uns neu durch die Predigt inspirieren lassen, uns auferbauen lassen, welchen Einfluss hat denn das auf die Stadt, auf die Leute um uns herum, auf die Nachbarschaft? Außer, dass ihr vielleicht, wenn ihr morgens losgefahren seid, durch die Autos geweckt worden, die dort angelassen wurden. Vielleicht hat euch auch jemand beim Frühstück noch fröhlich zuwinken können, als ihr da zum Gottesdienst gefahren seid. Hat es einen Einfluss auf Goslar, auf Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld und all die anderen Dörfer und Städte um uns herum, dass wir uns hier zum Gottesdienst treffen? Hier beim Lobpreis gerade eben, den wir gefeiert haben, ist dir da eigentlich bewusst, dass dieser Lobpreis, dass dein Gebet beim Lobpreis zu Gott, das du da gesungen hast, die geistliche Situation in dieser Stadt ändern kann? Mal scharf formuliert, haben wir beim Lobpreis nur unsere persönliche Situation gerade reflektiert und unser Angenommensein in Jesus Christus? Oder haben wir im Lobpreis auch die Bereitschaft, dass Gott in dieser Zeit auch seinen Schmerz, den er über diese Stadt, über das Land, über die Welt empfindet, in unser Herz legen kann und uns herausfordern kann? Darf dir Gott eigentlich seinen Anteil geben an seinen Anliegen, die er in dieser Welt hat? Letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, Johannes 13, wo es heißt in Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander haben. Ein ganz wichtiger Text und auch richtig, das hat ja Strahlkraft, was da passiert. Und ist deshalb wichtig. Und ich freue mich, wenn ich sehe, wie wir die Geschwister zum Beispiel begleitet haben und jetzt auch noch begleiten, wo ich höre, wie Leute sie noch besuchen, die sich letzten Sonntag hier verabschiedet haben aus der Gemeinde, weil sie umziehen und woanders hingehen. Und wie wir ihnen an verschiedenen Stellen helfen und sie eben begleiten. Ich freue mich, wenn wir Kranke und Einsame begleiten, durch den Besuchsdienst zum Beispiel. Und auch, wie wir füreinander im Gebetsdienst aktiv sind, aber auch nicht nur organisiert, sondern eben auch einfach so uns einander begegnen, miteinander beten und begleiten. Aber dann kommt diese Seite dazu. Und das fängt ja schon bei dem Liebesgebot an. Da heißt es, das zweite Gebot ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Markus 12, Vers 31. Vorher heißt es, dass du Gott lieben sollst. Und hier als Nächstes gleich den Nächsten lieben. Da klingt schon an, dass das eben nicht nur in der Gemeinde der Fall ist. Sein Beispiel, was er gebracht hat, als er dann gefragt wurde, wer ist denn der Nächste, war ein Ausländer aus einer falschen Religion, wenn man so möchte, den er als Nächsten bezeichnet hat. In der Apostelgeschichte kommt es dann ganz massiv. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist das, was die Jünger in der Apostelgeschichte mit auf den Weg bekommen. Und genau davon berichtet dann auch die Apostelgeschichte, wie sie erst in Jerusalem gestartet haben, wie es dann über die Städte in Judäa bis in die damals bekannten Enden der Erde ging und insbesondere dann auch in das Zentrum der damaligen Welt in Rom hinein. Gemeinde ist ausgesandt zu den Menschen, hin in die Welt. Geht hin, sagt Jesus seinen Jüngern zum Abschied. Also einerseits haben wir die eng vertraute Gemeinschaft der ersten Christen in Jerusalem, die vielen Liebesgebote untereinander, aber dann eben auch den Auftrag loszugehen in die Welt hinein. Und das hört sich doch an wie so ein Gegensatz. Ich habe euch einen Bibeltext heute mitgebracht, der genau das beleuchtet. Wie funktioniert dieser Auftrag, in der Gemeinde zu leben und auch zu den Menschen hinzugehen? Dazu habe ich einen Text aus der Anfangszeit Jesu, als er seine Jünger ausgesucht hat und sie einlud, ihm zu folgen. Da heißt es in Matthäus 4, Vers 18 und 19, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus beruft seine Leute, die er damit in seine Mannschaft holt, zu Menschenfischern. Was denkt ihr bei Fischern? Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Hier ein Fischer. Und wenn man das jetzt auf den Menschenfischer überträgt, dann hat man also so einen Mann, der einen großen Fisch mit seinem Netz fängt. Also wenn wir Menschenfischer sind, dann werfen wir Netze aus. Und das Bild eines Menschenfischers ist, dass er dann die Menschen gefangen hat. Doch wenn man das in unsere Situation überträgt, dann wird das Bild irgendwie eher so. Da sieht man einen Angler, der sich fragt, warum beißt denn da keiner an? Und ein kleiner Fisch, der da unten rumschwimmt und sagt, was will denn der Angler von mir? Ich beiß doch nicht in seinen läppischen Wurm da unten rein. Häufig bedeutet dann Menschenfischer, dass man sagt, naja, wir machen da so ein Programm, mit dem wir Menschen fangen können. Sozusagen Netze, in denen wir die Dummen auf der Straße einfangen und dann kommen sie alle zur Gemeinde dazu und dann sind sie richtig gut eingefangen. Wisst ihr, Netze haben noch ein anderes Bild als Fänger. Und dazu habe ich euch dieses Bild mitgebracht. Da ist nämlich ein Mann, der einen an dem Netz lange flickt. Und das zeigt davon, dass Netze eine ganz andere Eigenschaft haben. Wenn man sie sich genau anguckt, auf diesem Bild sieht man mal so Netze aus der Nähe, dann sieht man, dass da lauter kleine Knoten drin sind. Durch ein Fischernetz wird aus ganz vielen kleinen Knoten gemacht. Und es funktioniert nur, wenn diese Knoten vorhanden sind, wenn sie halten. Mir hat mal jemand erzählt, er hat die Gemeinde gewechselt, da war etwas Schwieriges für ihn vorgefallen. Er hat gehofft, dass er mit jemandem darüber reden kann, nach dem Gottesdienst oder so. Aber es war großes Schweigen dazu. Wurde immer abgewehrt, wenn er da was gesagt hat. Vielleicht wusste auch keiner, wie man so richtig mit ihm darüber hätte reden sollen. Er hatte lange Geduld gehabt, war eine Säule der Gemeinde gewesen, ein Jahr lang, und das Schweigen blieb dann aber. Und die Distanz wurde eher immer größer und dann hat er die Gemeinde gewechselt. Neulich habe ich auch mal mit jemandem gesprochen, wie wichtig persönliche Beziehungen in der Gemeinde sind. Gottesdienst, Musik, Predigt ist nicht so entscheidend wie diese Beziehung, dieses Netz, was da zwischen den Menschen existiert. Wenn du meinst zum Beispiel, dass gute Predigen das Wichtigste sind, wenn ich mir Jesus anschaue, da sind Tausende gekommen, um seiner Predigt zu lauschen. Aber sie gingen auch wieder, als es ihnen nicht gefiel, was er dort gesagt hat. Wie man in Johannes 6, Vers 66 nachlesen kann, nach einer Predigt von Jesus. Entscheidender war, welches Netz herrscht in der Gemeinde. Bei Jesus blieben die Menschen, die in dem Beziehungsnetz waren, die kamen sogar weiter. Petrus antwortet dann nämlich auf die Frage, ob auch sie weggehen sollen. Da sagt er, Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Johannes 6, Vers 68. Durch dieses enge Netz, was die Jünger mit Jesus hatten, blieben sie, weil sie erkannt haben, das ist das Netz, was sie mit Gott verbindet. Wohin sollten sie sonst gehen? Menschen sind auf der Suche nach Beziehungsnetzwerken. Ich habe in einem Fachartikel für Arbeitgeber gelesen, dass Familienväter, die ein Haus bauen, zwar manchmal weniger Leistung als junge Hüpfer bringen, aber sie bleiben konstant bei der Sache. Die nehmen lieber Lohnkürzungen, schlechtere Arbeitsbedingungen gegen als ungebundene Leute. Sie stehen auch in einer Krise zum Unternehmen, bedeuten konstante Leistung und transportieren insbesondere keine Firmengeheimnisse in andere Betriebe hinein, weil das Netzwerk sie eben hält. Darum, Menschen sind auf der Suche nach Beziehung, die ein Leben sogar tragen können. Wenn Jesus also von Fischern redet, dann bedeutet das, dass das Netz ausgeworfen wird, nicht um zu fangen, sondern um einzuladen in eine Beziehung hinein. Zu ihm selber, zu der Gemeinde. Also konkret, Netze auswerfen bedeutet, Jesus lädt uns ein, in seinem Netzwerk zu leben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen in meinem Umfeld ein Herz für Personen, die in meinem Umfeld sind, dass sie durch Beziehungen und Freunde Gottes Liebe kennenlernen, dass sie erleben, wie Gott sie mit anderen Menschen verbindet, dass es sein Netzwerk ist, in dem wir leben können. Nun sind die Fischer raus mit ihrem Boot, aus ihren Booten, mit ihren Booten. Die Netze sind gut geknüpft und viel Arbeit, aber dann kommt der zweite Punkt, einfach auf Jesus zu vertrauen. Wenn man genau aufpasst als Fischer, dann weiß man, zu welcher Tageszeit man am besten rausfährt. Vielleicht kriegt man auch noch Tipps von seinem Vorgänger oder Vater mit, der früher den Beruf gemacht hat und weiß, wo gute Fanggründe sind. Aber letzten Endes weißt du beim Fischen nie, was passiert. Der Angler sitzt einsam am Strand, möglichst mit Abstand zum Wasser, damit das Wasser auch ganz ruhig ist. Und dann wartet er. Er weiß nicht, ob da gerade ein Fisch schwimmt um seine Angel herum oder nicht. Ob der in den nächsten paar Minuten zubeißt oder nicht. Manchmal stundenlang. Man kann einfach nicht beobachten, was dort vor sich geht. Simon sagt das mal und sprach dann zu Jesus, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze herablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Lukas 5, 5 und 6, ich hoffe nicht, dass sie bei uns reißen. Aber die Frage ist, wir müssen auf Jesus einfach dort vertrauen und dann gute Vorbereitung treffen und dann im Vertrauen auf Jesus losgehen. Wir können unsere Netze gut knüpfen. Wir können viel in die Beziehung zu Jesus selber hinein investieren. Wir können auch großartige Veranstaltungen planen. Das alles ist gut und wichtig, aber zentral bleibt, dass wir dann losfahren mit unseren Netzen und einfach fischen. Was letztendlich auf See passiert, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Menschen an diesem Netz andocken werden. Was ist die Kernaufgabe von Fischern? Netze flicken? Nein, die Kernaufgabe bleibt, loszugehen. Geht hin. Es geht darum, dass wir alles gut vorbereitet haben und dann aber auch rausgehen auf diese raue See. Ein Problem ist, und damit bin ich beim dritten Punkt, die Netze müssen auch geflickt werden. Es ist ein blöder Spruch, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das bedeutet, wenn irgendetwas geschieht, dann geht auch etwas kaputt. Und es bedeutet, dass die Fischer die meiste Zeit damals sogar mit dem Netzeflicken verbracht haben. Ich denke, als Gemeinde ist es wichtig, gerade im Netzwerk der Gemeinde, dass wir schauen, welche Teile funktionieren noch von dem Netzwerk, welche müssen erneuert werden, wo sind brüchige Stellen. Manchmal geht es gerade darum, das im Blick zu behalten, Masche für Masche einfach wieder zu flicken. Wo es zwischen Menschen gerissen ist, muss aufeinander zugegangen werden und diese Risse dann geflickt werden. Apostelgeschichte 20 gibt Paulus der Gemeinde mit: Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wachet, sagt Paulus, passt auf, was da passiert in der Gemeinde mit euren Netzen und in eurem Umfeld. Und so ist es. Welche Chancen nutzt du? Wenn du nicht losgehst, wenn du nicht einlädst, wenn du nicht Kontakt suchst, wie soll was geschehen? Das kann sogar bedeuten, dass du das über Medien wie Instagram oder TikTok machst. Wenn Menschen dort ihre Beziehungen leben, dann ist es ihre Sprache. Und sie werden uns nicht verstehen, wenn wir ihre Sprache nicht sprechen. Oder in welchen Vereinen, welchen Sport treiben die Menschen? Wenn wir nicht dort mit ihnen Kontakt aufnehmen, wie sollen sie dann in das Beziehungsnetz hineinfinden? Ich fand überraschend, dass unsere Gesellschaft anonym geworden ist. Und wie anonym geworden sie ist. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, heute Morgen noch, dass die Bundesregierung wohl eine Offensive plant, weil zu viele Menschen einfach einsam sind in unserer Gesellschaft. Single-Haushalte sind im Trend. Übrigens der erste Landkreis in Deutschland, in dem es die meisten Single-Haushalte kriegt, ist, tada, Goslar. Mit einem Anteil von 45,5% gibt es in Goslar 11,4% mehr allein wohnende Menschen als im Rest Deutschlands. Und Haushalte mit Kindern schrumpfen langfristiger sogar und Single-Haushalte steigen. Übrigens, um an diese Statistik heranzukommen, habe ich einfach mal bei Google die Suchanfrage Singles und Goslar gestellt. Und wisst ihr was? Google meldet mir dafür 1.760.000 Treffer, Singles und Goslar. Und die erste Seite bestand fast nur aus Single-Suchmaschinen. Da wird richtig Geld damit gemacht, mit Leuten, die eben alleine wohnen und Beziehungen haben wollen. Firmen können da viel Geld verdienen, mit Versprechungen, Beziehungen eben zu vermitteln. Und deshalb, Jesus ruft in ein Beziehungsnetz. Er fordert uns auf, Netze zu pflegen und zu erhalten. Aber all diesem Einsatz steht dann das Vertrauen gegenüber, dass sich diese Netze auch füllen werden. Deshalb, rauf aufs Wasser, sonst passiert dort nichts. Die Netze müssen in das Wasser. Amen.